aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
Langes Hin und Her. Wie geht es mit der Agrardieselkürzung weiter? Weniger Auflagen. Gehen Zugeständnisse an die Landwirtschaft zulasten der Natur? Und besserer Gesundheitsschutz. Warum muss die Luft in München sauberer werden? Antworten auf diese Fragen gibt es in der nächsten knappen halben Stunde hier bei BR24 aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Fenske. Die Landwirtschaft in Deutschland ist stark betroffen vom Klimawandel, trägt aber auch dazu bei, durch Methanemissionen aus der Tierhaltung und Lachgasemissionen infolge der Düngung, außerdem Treibhausgase aus Dünger- und Spritzmittelherstellung und auch Agrardiesel. Wir haben einen Landwirt in der Nähe von Landshut besucht, der sich Gedanken macht, wo er Diesel einsparen kann. Früh am Morgen, Andreas Hauer muss seine Kühe melken. Danach ist noch Zeit, um die beiden Mastochsen und sein Schwein Rosalie und ihre Ferkel zu füttern. Dann noch demonstrieren, das kam für den Biolandwirt in den letzten Wochen nicht in Frage.
Ich war auch mit auf der Demo dabei und habe mir das einmal angeschaut, habe aber dann festgestellt, dass mir das eigentlich nicht ganz passt. Also. Weil mir geht es nicht um das, dass ich vom Staat irgendwas geschenkt kriege oder geschenkt kriegen möchte. Ich möchte einen fairen Preis für ein faires Lebensmittel, das wir gut gemacht haben.
Andreas Hauer ist nicht Mitglied beim Bayerischen Bauernverband, sondern bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die hat nicht zu den Bauernprotesten aufgerufen. Es gebe Wichtigeres als die Beibehaltung der Agrardieselsubvention, heißt es bei dem Verband. Eine Agrarpolitik, die nicht vor allem die begünstige, die viel Flächen besitzen. Außerdem sehe man mehr den Handel als Problem. Bessere Erzeugerpreise, 2 Cent mehr für den Liter Milch würden schon reichen. Dann wären Landwirte auf Zuckerl vom Staat wie die Agrardieselsubvention nicht angewiesen, so die ABL. Andreas Hauer ist 30 Jahre alt und hängt an seinem Hof. Er möchte ihn im Vollerwerb weiter betreiben.
Ich will schon Bauer werden, das hat mir immer schon gefallen, weil ich arbeite gerne mit Kühen.
Aber er hat nur 29 Kühe.
Deswegen ist es einfach schwierig, wie kann man da leben als kleiner Betrieb, in der so wenig Fläche und so wenig Viecher. Und dann haben wir überlegt, was wir machen. Und das Sinnvollste war für uns eigentlich, dass wir sagen, machen wir das Ganze klar, kaufen wir gebrauchte Maschinen und unseren ganzen alten Zeug, was wir haben.
Der Landwirt muss schauen, wo er Geld sparen kann. Das heißt für ihn, nicht nur mit alter Technik die Kühe im Anbindestall zu melken. Er überlegt seit Jahren, wie er auch Energie sparen kann. Trotzdem soll es seinen Tieren gut gehen. Nach dem Melken hängen die Hauers jede einzelne Kuh ab und schicken sie in den neu angebauten Kompoststall. Hier haben sie viel Platz und weichen Untergrund. Wer Milchkühe hält, ist viel mit Maschinen unterwegs und damit auf Diesel angewiesen. Andreas Hauer muss jeden Tag bergeweise Maissilage fräsen und in den Stall fahren, den Kompostboden im Stall lockern, außerdem die Gülle aufrühren und später auf dem Feld verteilen. Kann er da überhaupt Kraftstoff reduzieren?
Natürlich kann man ein bisschen Energie sparen. Wir haben einen ziemlich kleinen Schlepper und setzt man die Schlepper auch so ein, dass das zu der Aufgabe passt, also möglichst wenig PS. Der ist Bauer 68 und der tut seinen Dienst immer noch gut. Der hat einen niedrigen Verbrauch, der braucht fast nichts.
Aber warum Arbeiten mit fossiler Energie erledigen, die man sich komplett sparen könnte? Der junge Landwirt hat noch etwas verändert. Bald gehen die Kühe auf die Weide. Von April bis November braucht er keinen Traktor mehr, um sie täglich zu versorgen.
Seitdem brauchen wir 1000 Liter Diesel im Jahr weniger. Die Viecher haben gesünder, die haben der Wort aus. Das ist total schön. Ich meine, auf der Fläche, das war zuerst größtenteils Acker. Das haben wir eingesagt, haben wir Wiesen draus gemacht. Auf die Flächen brauchen wir jetzt nicht mehr anbauen, brauchen wir nicht mehr ackern, brauchen wir nichts mehr da. Das Gras wächst von selber, Viecher fressen sie von einem Dreck raus. Und gefreut wird es mir einfach, das ist einfach wunderbar schön.
Ideen, weiter fossile Energie zu ersetzen, hätte er noch viele. Es geht ihm dabei nicht nur ums Sparen, sondern auch um Klimaschutz. Von den Auswirkungen der Klimakrise ist er schon jetzt betroffen.
Also ich sehe jetzt, dass er gerade auch mit der Weidehaltung die Sommer werden immer extremer. Es ist entweder bloß noch nass oder bloß noch trockener. Das sind gewaltige Schwankungen, dann müsste man auch was machen fürs Klima, das ist notwendig.
Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gibt es schon auf dem Hof. Aber Andreas würde den selbst erzeugten Strom gern noch besser nutzen.
Einen Speicher selber einbauen, dass ich den Strom vom Dach selber nutzen kann und vielleicht auf der Weide draußen eine Photovoltaikanlage, die so heißt, dass unten in der Kühe fressen können und dass ich auf der Weide dann Strom auch erzeugen kann. Das würde mich interessieren, dass ich wirklich energetisch den Hof autark hinbringe.
Energieautark sein wäre möglich, aber mit größeren Investitionen verbunden. Andreas Hauer ist aber auch so schon zufrieden, denn beim Dieselsparen hat er alles, was auf seinem Hof möglich ist, erreicht. Am Freitag ging es im Bundesrat um das Wachstumschancengesetz. Mit dem will die Bundesregierung die Wirtschaft unterstützen. Um es in Kraft zu setzen, ist sie auf die Zustimmung der Union angewiesen. Die hatte das aber an eine Bedingung geknüpft, nämlich die Bauern zu entlasten. Friedrich Merz verlangte, dass Agrardiesel für die Bauern weiterhin steuerfrei bleibt. Dabei hat das überhaupt nichts mit dem Wachstumschancengesetz zu tun. Andreas Reuter war im Bundesrat bei der Abstimmung dabei.
Noch am Morgen hatte Thorsten Frei von der CDU dafür geworben, das Wachstumsgesetz abzulehnen.
Weil wir im Grunde genommen nicht einsehen, dass wir auf der einen Seite eine sehr geringfügige Entlastung der Wirtschaft haben, 3,2 Milliarden Euro, also keine Strukturverbesserungen in diesem Bereich. Und das wird erkauft damit, dass man für einen bestimmten kleinen Teil der Wirtschaft, nämlich die Landwirtschaft, eine Steuererhöhung von 440 Millionen Euro macht.
Thorsten Frei allerdings ist parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag. Im Bundesrat, wo heute abgestimmt wurde, kam er damit nicht durch. Auch Unionsländer stimmten hier für das Gesetz. Die Mehrheit war damit gesichert. Vielleicht auch, weil SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern nochmal appelliert hatte.
Dem Wachstumschancengesetz eine Chance zu geben, denn die Wirtschaft in Deutschland braucht einen Wachstumsimpuls.
Der ist kleiner ausgefallen, als die Bundesregierung mal geplant hatte. Ursprünglich waren Erleichterungen für die Wirtschaft in Höhe von 7 Milliarden Euro im Gespräch. Übrig geblieben sind jetzt nur 3,2 Milliarden. Und doch, so Katja Hessel, parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium von der FDP.
Darauf wartet die Wirtschaft seit Ende letzten Jahres.
Widerspruch von Florian Herrmann, CSU-Minister für Bundesangelegenheiten aus Bayern. Nur homöopathisch sei die Wirkung des Gesetzes. Der Wachstumseffekt, der damit erreicht werden könne, betrage gerade mal 0,025%.
Darüber hinaus ist nicht hinnehmbar, dass eben die Landwirte diese ganze Sache finanzieren sollen.
Darum kein Ja zum Wachstumschancengesetz, wenn die Bundesregierung nicht die Kürzungen bei der Agrardieselförderung zurücknimmt, so Herrmann. Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern widersprach.
Ich teile die Kritik am Agrardiesel, aber der Agrardiesel hat nichts mit diesem Wachstumschancengesetz zu tun. Wir dürfen jetzt nicht den anderen Teil der Wirtschaft bestrafen, indem das Wachstumschancengesetz nicht kommt.
Und die Mehrheit der Länder schloss sich dem an. Den Landwirten will die Bundesregierung nun mit anderen Maßnahmen helfen, die sie in einer Protokollnotiz zusammengefasst hat. So sollen die Bauern Steuererleichterungen bekommen und nicht mehr so viele Flächen stilllegen müssen zum Wohle der Umwelt.
Auch die EU-Kommission hat reagiert und Zugeständnisse in Richtung der Landwirtschaft gemacht. Umweltauflagen sollen gelockert werden. Zuspruch kommt dazu von konservativen Politikern und dem Deutschen Bauernverband. Große Kritik von Umweltverbänden und den Grünen. Axinia Weihrauch berichtet.
Eigentlich war Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin mal mit etwas Großem angetreten.
This is Europe's man on the moon moment.
Mit dem sogenannten Green Deal wollte die CDU-Politikerin alles verändern.
Our goal is to reconcile the economy with our planet, to reconcile the way we produce, the way we consume with our planet, and to make it work for our people.
Das war Ende 2019. Zwischenzeitlich sind einige Ideen des Green Deals verpufft. Kürzlich erst hat von der Leyen die Pestizidverordnung erst einmal auf Eis gelegt, die für weniger Pflanzenschutzmittel hätte sorgen sollen. Und jetzt hat sie sich zusammen mit Ratspräsident Donald Tusk auf weitere Lockerungen bei Umweltauflagen verständigt. Die Reaktionen darauf? Zustimmung von konservativen Politikern und Bauernverbänden, Kritik von Umweltverbänden. Der Verband Bioland spricht in einer Mitteilung von einer Katastrophe für die Umwelt. Die Befürchtung, dass Umweltauflagen immer weiter aufgeweicht werden. Besonders in der Kritik, die Pflicht zur Flächenstilllegung soll entfallen und durch ein Anreizsystem ersetzt werden. Eigentlich sollten Landwirte 4% ihrer Flächen brachliegen lassen, um Artenvielfalt zu fördern. Dazu sagt Sprecher Felix Helbig vom Bund Naturschutz Bayern.
Das ist ein Riesenproblem für die Biodiversität und den Biotopverbund in unserer Agrarlandschaft. Also das war eins der am härtesten erkämpften Fortschritte der letzten Reform. Und dass das jetzt quasi wieder fallen soll, das ist wirklich dramatisch.
Anders sieht das der Bayerische Bauernverband. Fläche sei ein knappes Gut, sagt Sprecher Markus Drexler.
Es kann nicht der Weg sein, dass wir einen bestimmten Anteil der Fläche brachliegen lassen und dann die Bewirtschaftung in anderen Bereichen intensivieren und uns neue Probleme schaffen.
Stattdessen brauche es Konzepte, Artenschutz und Ertrag zu verbinden. Für den Bauernverband sind die Änderungen aus Brüssel ein guter erster Schritt. Aber zum Teil seien die Änderungen nur Kosmetik. Da müsse noch mehr kommen, so Drexler. Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zeigte sich wenig begeistert von den Ideen aus Brüssel. Er spricht sich zwar für weniger Schreibtischarbeit für Landwirte aus, allerdings dürfe Bürokratieabbau nicht gleichgesetzt werden mit der Absenkung von Umweltambitionen. Deswegen mahnt er an, die Kommissionsvorschläge noch einmal zu ändern. Eine weitere Änderung: kleinere Betriebe unter 10 Hektar Größe sollen künftig von Seiten der EU nicht mehr kontrolliert werden, ob sie Umweltauflagen einhalten. Felix Helbig vom Bund Naturschutz.
Es ist eine rein willkürliche Größe und alle diese Betriebe jetzt komplett aus der Verantwortung zu nehmen, bedeutet, dass in manchen Mitgliedstaaten ganze Landstriche nicht mehr kontrolliert werden und das kann es ja auch nicht sein.
Vorschrift und Kontrolle versus Vertrauen und Anreize. Der Punkt, bei dem sich fast alle einig sind, nämlich der Bürokratieabbau, wird durch die Vorschläge aus Brüssel zunächst kaum angefasst.
Am vergangenen Dienstag wurde der Bericht zum Zustand des Weltklimas 2023 veröffentlicht. Und da gab es keine guten Nachrichten. Von alarmierenden Negativrekorden war die Rede. Die global gemittelte Durchschnittstemperatur lag 2023 rund 1,45 Grad über dem Niveau vor der Industrialisierung. Einer, der sich schon Jahrzehnte dafür einsetzt, dass wir in Deutschland erfolgreich im Klimaschutz sind, ist Hans-Josef Fell. Als Bundestagsabgeordneter der Grünen war er vor 24 Jahren maßgeblich am Erneuerbaren Energiengesetz beteiligt. Ein Gesetz, das in Deutschland den breiten Ausbau von Solarstrom, Biogas und Wind vorangetrieben hat. Herr Fell, vor kurzem wurden die aktuellen Emissionsdaten vorgestellt. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat dabei angekündigt, 80% erneuerbare Quellen beim Strom seien möglich bis zum Jahr 2030. Ist das ein großer Erfolg?
Also wir sind auf einem besseren Weg als unter 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel. Dort haben wir ja nur Bremsen erlebt und kaum einen Rückgang der Emissionen. Jetzt im letzten Jahr war es erfreulich, im Energiesektor weiterhin, das ist der Ausbau der Erneuerbaren, der in der Tat durch einzelne Aktivitäten, die die Ampelkoalition auf den Weg gebracht hat, schon an Fahrt aufnimmt. Das ist die eine Seite. Die andere Frage ist, ist es ausreichend? Müssen wir nicht viel mehr tun? Und da steht ganz klar, aufgrund der Situation, wie der Klimawandel immer schlimmer wird in höchster Geschwindigkeit, können wir nicht warten bis 2040 oder 2045, um Klimaneutralität zu bekommen. Wir haben die Möglichkeit und sollten dafür alles tun, auch 2030 100% erneuerbare Energien auf den Weg zu bringen. Und das ist nicht 80% Ökostrom. Wenn man diese Zielmarke hat, dann merkt man, dass der Ausbau erneuerbare in Deutschland noch viel zu schwach ist und wir die Anstrengung enorm erhöhen müssen.
Wäre Ihr Vorschlag 100% erneuerbare Energien denn überhaupt realistisch umsetzbar in nur 6 Jahren? Und wo müsste man da vor allem ansetzen?
Bayern zum Beispiel hat ja immer noch die totale Blockade für Windkraftausbau. Wir hatten gerade mal 4 neue Anlagen im letzten Jahr gesehen. Bayern hat das größte Windpotenzial von allen Bundesländern aufgrund der großen Fläche. Und damit muss Bayern eigentlich bei der Windenergie richtig aufholen.
Immer wieder wird auch das Argument gebracht, wir in Deutschland können nicht allein das Klima retten, solange Länder wie China weiter auf Kohle setzen.
Die Erneuerbaren sind die billigste Art der Energieerzeugung gegenüber allen Erdöl-, Erdgas-, Kohle-, Atomanwendungen. Wesentlich billiger. So, und diese ökonomische Grundlage ist die treibende Kraft in China. Sie haben Wachstumsgeschwindigkeiten, wo wir hier nur staunen können. Verdopplung alle 2 Jahre mit der Neuinvestition sowohl im Markt mit dem Hinstellen der Anlagen als auch mit Hinstellen neuer Fabriken. Und zwar nicht nur Solarenergie, auch Batterien, auch Elektroautos und vieles andere mehr. Und Das ist eine Herausforderung für uns. Wir können in Europa ja gar keinen Klimaschutz machen ohne Solaranlagen aus China, weil die 90% der Solarmodule produzieren in der Welt und auch in der Vorkette mit Zellen und weiterem. Wir werden sehen, dass in China zwar viele Ankündigungen von Kohlekraftwerken sind im Moment, aber die werden meist gar nicht mehr ausgeführt. Die Investitionen in die erneuerbaren Energien sind so rasant und so schnell, und da sind die Chinesen auch knallhart. Das machen sie mit ihrer Staatsführung. Wenn das Kohlekraftwerk nicht mehr gebraucht wird, wird es abgeschaltet.
Sagt Josef Fell, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Präsident der Organisation Energy Watch. Was es noch braucht, damit möglichst viel erneuerbare Energien in Deutschland zum Einsatz kommen? Absicherungen der Netze. Da könnte Biogas, das flexibel Strom einspeist, zum Beispiel in der Nacht oder an windarmen Wintertagen, wichtig werden. Aber auch das bidirektionale Laden. Wer ein Elektroauto fährt, kann es nicht nur zum Fahren benutzen, sondern auch als Stromspeicher für den eigenen Haushalt und darüber hinaus. Diese Technik ist sinnvoll, da sind sich alle einig. Bisher wird sie aber wenig genutzt. Woran das liegt und wann sich das ändert, klärt Lorenz Storch.
Bei der Forschungsstelle für Energiewirtschaft im Münchner Norden haben sie eines von diesen raren Exemplaren. Ein BMW-Elektroauto mit der Fähigkeit zum sogenannten bidirektionalen Laden. Das heißt, über die Wandsteckdose kann Strom nicht nur in die Autobatterie hineingeladen werden, sondern auch wieder herausgeholt. Wenn Sie hier Ihre Kaffeemaschine betreiben oder auch Ihre Server, können Sie das mit Strom aus der Autobatterie tun. Simon Köppel arbeitet an der Forschungsstelle und er ist vom Potenzial dieser Technik fasziniert. Denn Stromspeicher sind ja genau das, was Deutschland jetzt in der Energiewende braucht.
Eigentlich habe ich ja mit den Elektrofahrzeugen ganz, ganz viel Speicher rumstehen, den ich ja auch wunderbar dafür nutzen kann, mittags Photovoltaikstrom rein und dann zu den Verbrauchsspitzen dann tatsächlich wieder ins Netz ausspeisen und dann verbrauchen.
Schon die Batterien der Elektroautos, die bisher auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, können mehr Strom speichern als alle Pumpspeicherkraftwerke im Land zusammen. Und eigentlich, findet der Wissenschaftler, könnten die Besitzer von Elektroautos ihre Batterien auch genau wie Pumpspeicher am Strommarkt einsetzen.
Ich schaue an die Strombörse, da schwankt ja der Großhandelsstrompreis auch immer. Es gibt Zeiten, da ist es günstig, es gibt Zeiten, da ist es teuer. Und da könnte ich natürlich auch prinzipiell versuchen, an Zeiten zu günstigen Preisen mein Fahrzeug zu laden und zu teuren Zeiten mein Auto wieder zu entladen und den Strom tatsächlich zu verkaufen.
So ließe sich einiges an Geld verdienen mit der eigenen Autobatterie. An die 1.000 Euro jährlich haben die Wissenschaftler ausgerechnet. Per App kann man Mindestfüllstände für den Akku zu verschiedenen Zeiten definieren und so verhindern, dass die Mobilität mit dem eigenen E-Auto leidet. Der ADAC nennt dieses bidirektionale Laden eine für Automobilisten extrem sinnvolle Technik.
Perspektivisch, wenn Anschaffungskosten auch für Wallboxen und für die Fahrzeuge sinken, kann das tatsächlich dazu beitragen, dass Verbraucher ihre Stromkosten senken können.
So ADAC-Sprecherin Katrin van Randenborg. Die nötige Ladetechnik ist noch recht teuer und bisher sind nur wenige Elektroautomodelle dafür kompatibel, was sich aber schnell ändern soll.
Viele Hersteller setzen auf diese Technologie, aber es ist wie immer bei so einer Technologie, es stellen sich viele Fragen, viele Herausforderungen. Und eine ist natürlich, was macht das eigentlich mit der Batterie meines Fahrzeugs? Das ist immerhin der teuerste Teil an einem Elektroauto.
Die Hersteller müssen Garantiefragen im Sinne der Autokäufer regeln, fordert der ADAC. Schon dieses oder nächstes Jahr könne es soweit sein, dass Angebote auf dem Markt sind, die die Technik aus der Nische herausholen könnten.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Donnerstag entschieden, die Stadt München muss so schnell wie möglich den EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid in der Landeshauptstadt einhalten. Nach Ansicht der Richter ist ein zonales Fahrverbot für Euro 5 Diesel die wirksamste Maßnahme, um die erhöhten Stickstoffdioxidwerte an der Landshuter Allee effektiv nach unten zu drücken. Weil die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub bislang nicht eingehalten wurden, hatten die Deutsche Umwelthilfe und der Verkehrsclub Deutschland die Stadt verklagt. Jan Tuczynski erklärt, warum schlechte Luft Menschen krank macht.
Ella war 9, als sie 2013 in London an einem Asthmaanfall starb. Ellas Mutter ging daraufhin durch alle juristischen Instanzen und am Ende bescheinigte ein Gericht, dass zumindest mitverantwortlich für Ellas Tod Londons schlechte Luft gewesen ist. Ein wegweisendes Urteil, sagt die Epidemiologin Professor Annette Peters vom Helmholtz-Zentrum in München. Und Menschen mit Vorerkrankungen spüren auch hierzulande, wenn die Luft schlecht ist.
Zum Beispiel Personen, die Asthma haben, können das oft spüren, dass sich dann die Atemwege doch verengen, wenn sie an hochbelasteten Tagen mehr Schadstoffe einatmen müssen. Es gibt Kinder, die einfach nicht so spielen können, wenn die Luft schlecht ist, weil sie dann eben einen Asthmaanfall haben können.
Geklagt hat in München nun die Deutsche Umwelthilfe zusammen mit dem Verkehrsclub Deutschlands, VCD. Der Vorwurf, die Stadt hält die Grenzwerte nicht ein und hat den Luftreinhalteplan ungenügend umgesetzt. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, DUH.
Seit 14 Jahren weiß die bayerische Staatsregierung und die Stadt München, was sie ihren Mitbürgern antun, wenn eben die Grenzwerte gerissen werden. Und das heißt auch, dass man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Kindern eben Lungenerkrankungen, Atemwegserkrankungen auslöst.
Die Stadt München hat bisher nur die erste Stufe des Luftreinhalteplans umgesetzt. Heißt, Dieselfahrzeuge der Euro-4-Norm und schlechter dürfen in der Umweltzone nicht fahren. Alle weiteren Stufen sind ausgesetzt. München muss sich in den kommenden Jahren allerdings in jedem Fall bewegen, denn auf EU-Ebene wird gerade ein Gesetz geplant, das die aktuellen Grenzwerte noch einmal drastisch senken würde, bei Stickstoffdioxid etwa auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Aktuell gilt noch der doppelte Wert. Epidemiologin Annette Peters begrüßt die Brüsseler Pläne.
Die Überarbeitung der Grenzwerte in der Europäischen Union sind lange, lange überfällig. Wir warten darauf im Prinzip seit 2013 als Wissenschaftler. Das war der Termin, wo wir zum ersten Mal große europäische Studien hatten, die zeigen konnten, dass unterhalb der gegenwärtigen Grenzwerte auch in Europa klar nachweisbar ist, dass die Luftschadstoffe zu hoch sind.
Neben den Stickstoffdioxiden sollen auch die Grenzwerte für Feinstaub gesenkt werden, etwa für besonders kleine Feinstaubpartikel PM2,5. Sie haben Teilchen in der Größe von 2,5 Mikrometer Durchmesser. Diese Partikel können in die Lunge gelangen und dort Schaden anrichten, etwa Atemwegserkrankungen auslösen. Es gibt allerdings noch weit kleinere Partikel, erklärt Annette Peters.
Wir wissen inzwischen aus experimentellen Studien, dass die ultrafeinen Partikel, also die kleiner als 100 Nanometer sind, die Lunge verlassen können und auch über den Riechnerv in das Gehirn gelangen können.
Aus gesundheitlicher Sicht steht für die Epidemiologin fest, je weniger Schadstoffe in der Luft sind, desto besser. Klar ist schon jetzt, die Klage der DUH und auch die geplante Gesetzesverschärfung aus Brüssel, beides könnte zu massiven Veränderungen führen, sowohl für die Mobilität als auch für die Luftqualität.
Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir auf der einen Seite sehen, dass das wirklich ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist, gegen den ich mich als Einzelner nur schlecht schützen kann. Und auf der anderen Seite auch sehen, dass wir beitragen können.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Fenske. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz bei BR24. Und wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, finden Sie sie als Podcast unter BR24-Sonntag.